Vielen Dank für die Einladung hier bei der Kantine Luxemburg aus meinem Buch Frauen der Novemberrevolution, Kontinuitäten des Vergessens vorzulesen. Die Idee dazu ist nach meiner allerersten Buchvorstellung im letzten Dezember in Berlin entstanden, obwohl ich Rosa Luxemburg bei der Vorstellung mit keinem Wort erwähnt hatte. Und darauf bin ich auch nach meiner Vorstellung in der Ambivalenz angesprochen worden. Hey, interessante Buchvorstellung, aber was ist mit Rosa Luxemburg? Und diese Nachfrage hat mich sehr gefreut, denn Rosa Luxemburg taucht an vielen Stellen in meinem Buch auf, allerdings sehr verstreut. Und ich freue mich sehr, die verschiedenen Fäden hier aufgreifen und vielleicht auch nochmal zusammenflechten zu können. Der Schwerpunkt meines Buches liegt allerdings nicht bei Rosa Luxemburg oder ähnlich bekannten revolutionären Frauen, sondern bei einem ganz bestimmten Phänomen, das Rosa Luxemburg in mehrfacher Hinsicht erst einmal ausklammert. Vor 100 Jahren protestierten Frauen in Massen gegen den Ersten Weltkrieg und das Deutsche Kaiserreich. Sie bildeten einen Druck von der Straße, wie ich es nennen würde, der sich zwischen 1915 und 1918 in Krawallen, Demonstrationen und Streiks äußerte. Insofern ist meine These, dass die erste Welle der Novemberrevolution maßgeblich von Frauen getragen wurde. Zu der Gruppe der Protestierenden gehörten dabei Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen, Hausangestellte, Hausfrauen sowie Frauen, die Krieg und Nationalismus aus Überzeugung ablehnten. Ihre Proteste waren Teil des Ensembles der Novemberrevolution, insofern sie Kritik an der bestehenden Ordnung ausdrückten, diese in Schwanken brachten und dabei solidarische Verhältnisse einübten. Gleichzeitig tauchten Frauen in dieser Masse bei den Kämpfen um die politische und ökonomische Richtung der Revolution nicht mehr auf. Und hier möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit, aber vielleicht auch zu großer Kürze in Erinnerung rufen, dass die Kämpfe um die Richtung der Revolution nicht nur die politische Seite umfassten, ob die deutsche Gesellschaft als Räterepublik oder parlamentarische Demokratie organisiert werden sollte, sondern auch, wie die wirtschaftliche Organisation weiter fortgeführt werden sollte, als kapitalistische oder sozialistische Wirtschaftsform. Das Phänomen der protestierenden Frauen ist in gewisser Weise ungleichzeitig zu der Biografie Rosa Luxemburgs. Sie war eine Intellektuelle der Arbeiterinnenbewegung und gehörte damit nicht zu der Gruppe der protestierenden Frauen, die tendenziell ungebildete Arbeiterinnen waren. Die meiste Zeit während des Ersten Weltkrieges saß sie im Gefängnis. Und während der Kämpfe um die politische Richtung der Revolution hatte sie eine klare Haltung, wegen der sie letztlich auch ermordet wurde. Diese Ungleichzeitigkeit wird sich auch in der Struktur meines Vortrags ausdrücken und überhaupt darin, dass es doch mehr ein Vortrag als eine Lesung geworden ist. Es tut mir sehr leid. Also es sind Teile meines Buches, die ich hier jetzt vortragen werde, aber die Vermittlung dazwischen habe ich jetzt doch eigens für euch geschrieben, um eben diese verschiedenen Fäden zusammenzuführen. Im ersten und größeren Teil des Vortrags werde ich sowohl die Fragmente, die ich zu dem Auftauchen der Frauen in den Protesten gefunden habe, darlegen, als auch der Frage nach ihrem Verschwinden nachgehen. Und er ist strukturiert nach den drei Fragen: Wer waren die Frauen? Wie sahen ihre Proteste aus? Und wie wurden sie nach der Novemberrevolution aus der politischen Beteiligung jenseits parlamentarischer Wahlen verdrängt? Und das führt mich zu dem zweiten und kürzeren Teil des Vortrags, in dem ich darlege, inwiefern Rosa Luxemburgs Betrachtungen für diesen Teil der Geschichte hilfreich sind. Die Verdrängung der Frauen beruhte neben der Misogynie auf einer Ignoranz gegenüber der sozialen und ökonomischen Position der agierenden Frauen. Diese Ignoranz führte nicht nur zu politischen Ausschlüssen, sondern auch dazu, dass sie aus der Geschichte geschrieben wurden. In meiner Absicht, die Frauen wieder in die Geschichte einzuschreiben, ist es allerdings von Bedeutung, sie nicht gängigen Erzählungen unterzuordnen. Viele der Proteste waren eigenständiger Ausdruck von Konflikten, die in der spezifischen Rolle von Frauen als Versorgerinnen angelegt sind. Bezüge zu Luxemburgs Theorie wurden durch andere Autorinnen hauptsächlich über das Konzept der Landnahme gemacht. Damit kann man die Ausbeutung der Versorgungsarbeit erklären. Darüber hinaus denke ich, dass das Konzept der erweiterten Reproduktion, in dem Rosa Luxemburg in der Akkumulation des Kapitals spricht, auch die doppelte Ausbeutung von Lohn- und Versorgungsarbeit von Frauen also besser verständlich macht und eben auch die Schwankungen des Verhältnisses. Luxemburgs Konzept der Landnahme wurde aber erst später feministisch gelesen, geschrieben hatte sie es in Hinsicht auf die Kolonien. Und dabei zugleich auch die Eskalation des Ersten Weltkriegs vorausgesehen. Damit ermöglichte sie eine geschichtliche Perspektive, die in meinem Vortrag dafür wichtig ist, wie die Novemberrevolution als Ereignis in der Ordnung der Geschichte steht. Dafür ist es leider Rosa Luxemburgs Ermordung, die etwas über das Ausmaß des Scheiterns der Revolution und den Fortgang der Geschichte sagt. Als letzten Teil dieses zweiten Teils werde ich noch ein paar Zitate von Rosa Luxemburg nennen, unter anderem, weil das einfach schön ist, Rosa Luxemburg zu zitieren, aber auch, weil sie in gewisser Weise auch schon die Novemberrevolution in gewisser Weise vorweggenommen hat, und zwar auch genau in der Ausdrucksform, die diese erste Welle der Revolution, über die ich sprechen will, hatte. Ganz kurz noch an den Anschluss der Einleitung. Ich habe mich, ohne dass mich irgendjemand dazu aufgefordert hatte, sehr begrenzt in meinem Vortrag, also er ist auf 50 Minuten angelegt, weil ich eine Diskussion wünschen würde. Das bedeutet leider auch, dass manche Teile unterbestimmt bleiben. Es würde mich tatsächlich aber auch mehr freuen, das vielleicht auf Nachfrage noch mal genauer auszuloten. Auf der einen Seite ist es natürlich immer auch irgendwie anstrengend, sich Fragen auszusetzen, die man vielleicht auch nicht beantworten kann. Auf der anderen Seite genieße ich aber letztlich die Diskussion so viel mehr als das reine Vortragen, dass es mir trotzdem wichtig ist, dass es diesen Raum gibt. Okay, zu der ersten Frage, wer waren die Frauen? Die Geschichte der protestierenden Frauen ist zumeist nur indirekt überliefert in Polizeidokumenten, Berichten, Briefen und Statistiken. Die Betrachtung der Polizeidokumente hat neben den furchtbaren Seiten und also sowohl erkenntnisreiche als auch amüsante Seiten. Gerade an den Stellen, an denen sich Unverständnis oder sogar Kränkungen in den Berichten zeigen, wird indirekt sichtbar, welche Freiheiten sich Frauen in dieser sehr restriktiven Zeit bereits erkämpft hatten. Trotzdem ist das Bild sowohl verzerrt als auch nicht umfassend. Ein besonderes Problem der Fragmente stellt die Anonymität der agierenden Frauen dar. Auch wenn sie sich in vielen Fällen nicht persönlich identifizieren lassen, konnte die Historikerin Ute Daniel durch Polizei- und Militärberichte die Gruppe der protestierenden Frauen soziologisch umkreisen. Das hat sie wie folgt gemacht. Also am größten war das Protestpotenzial bei arbeitenden Frauen in den Städten, die häufig ungebildet und zumeist politisch unorganisiert waren. Zu allen diesen Eigenschaften werde ich im Folgenden etwas sagen. Für arbeitende Frauen stellte der Krieg eine Verschärfung ihrer Belastung dar. Unter arbeitenden Frauen verstehe ich Lohnarbeiterinnen, Hausangestellte und Heimarbeiterinnen sowie Hausfrauen, insofern sie die Versorgungsarbeit nicht abgeben konnten. Dazu gehörten während des Ersten Weltkrieges auch Frauen des unteren Mittelstandes, insofern sie in prekäre Situationen gerieten, in denen sie um ihr Überleben und das ihrer Familie kämpfen mussten. Trotz der hohen Belastung zeigten arbeitende Frauen während des Ersten Weltkrieges Formen der Emanzipation, die aber nicht durch eine verstärkte Lohnarbeit bewirkt wurde, was eine weit verbreitete, aber nach der Historikerin Ute Daniel falsche Annahme ist. Die Zahl der lohnarbeitenden Frauen vergrößerte sich zwischen 1914 und 1918 nicht stark. Einen Anstieg der Frauenarbeit gab es in den Betrieben der Kriegsindustrie. Allerdings wechselten Frauen aus anderen Arbeitsplätzen dorthin, wie Hausanstellung und Landarbeit, Textilindustrie und anderen Branchen, die schlechter bezahlt waren oder mit mehr Abhängigkeit verbunden waren oder die während des Krieges nicht betrieben wurden. Dass gerade die im Haus stattfindenden Lohnarbeitsverhältnisse als Arbeitsverhältnisse damals wie auch später übersehen wurden, war ein Teil des Problems der Bewegung der Novemberrevolution und symptomatisch für ihr Vergessen. Formen der Emanzipation gab es also nicht per se dadurch, dass Frauen arbeiteten, sondern dadurch, dass sie durch die Abwesenheit der Männer im Krieg die Verfügung über die Familieneinkommen hatten. Also die höheren Löhne der Kriegsindustrie werden bestimmt auch eine Rolle gespielt haben. Hauptsächlich brachte aber eben die Abwesenheit der Männer in den Familien die Form der patriarchalen Kleinfamilie ins Schwanken. Während der Abwesenheit der Männer verfügten Frauen auch vermehrt über ihre Körper, besonders durch das zunehmende Bewusstsein über Verhütungsmittel. Ihr Sexualverhalten wurde als Kompensation für die Abwesenheit der Männer im Krieg von staatlichen Behörden beobachtet. In Ermangelung von Befugnissen wurden nicht-eheliche Verhältnisse als nicht gewerbsmäßige Unzucht überwacht. Die Polizeidirektion Essen schrieb dazu 1915, Zitat: Das ausschlaggebende Moment scheint allerdings hier zumeist purer Leichtsinn und Genusssucht zu sein, sodass die Unzucht mehr um ihrer selbst willen wie als Mittel zum Zweck betrieben wird. Zitat Ende. Besonders stark verfolgt wurden Verhältnisse, wenn sie mit Kriegsgefangenen eingegangen wurden. Dafür wurde die Presse involviert, die mit Schlagzeilen wie an den Pranger die Namen und Adressen von Frauen veröffentlichten und damit einige Frauen in den Suizid trieben. Dass Verhältnisse und Übergriffe deutscher Männer gegenüber nicht-deutschen Frauen nicht im Mindesten ähnlich skandalisiert wurden, mag vielleicht niemanden überraschen, aber lässt sich auf eine Ideologie von Frauen als nationalem Eigentum zurückführen. Zu dem Protestpotenzial in den Städten. Die Gruppe protestierender Frauen war in jeder Hinsicht den Marktgesetzen ausgeliefert. Dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt und dem Lebensmittelmarkt. Die Wohnungsnot während des Ersten Weltkrieges war so groß, dass es nach der Revolution Umverteilung von Wohnraum gab. Auch die Nahrungsmittelversorgung war vollkommen unzureichend, da der Erste Weltkrieg nicht als längerführender Krieg geplant wurde und deswegen es keinerlei Vorsorge für die Nahrungsmittelsituation gab. Und diese Situation traf Frauen in den Städten härter als Frauen auf dem Land. Folgen davon hatten Frauen auch nochmal insbesondere deswegen auszugleichen, aufgrund ihrer Rolle als derjenigen, die Nahrung für die Familie aufbereiten sollten. Die Rolle der Bildung und der politischen Organisation der protestierenden Frauen fasst sich zusammen, da sie miteinander verflochten sind. Nach Ute Daniel war die Masse an Protestierenden gegen den Krieg diejenigen, die von der Symbolproduktion ausgeschlossen waren. Einmal in der Hinsicht, dass sie weniger Anteil an der kulturellen Reproduktion wie dem Lesen von Zeitungen, dem Besuchen von Theatern und so weiter hatten, aber auch in der Hinsicht, dass sie selbst nicht in der Symbolproduktion dargestellt wurden. Für Frauen galt das leider auch für die meisten Organisationsformen der Arbeiterinnenschaft, zum Beispiel für Gewerkschaften. Gewerkschaften hatten sich auch schon vor dem Krieg auf die gut ausgebildeten Facharbeiter konzentriert. Frauen übten häufig Berufe mit geringerer Ausbildung aus, was mit weniger Macht am Arbeitsplatz verknüpft war und für die Gewerkschaften nicht von Interesse zu sein schien. Trotzdem gab es einen kontinuierlichen Anstieg des Anteils von Frauen in den deutschen Gewerkschaften, also kontinuierlich über die Zeit, aber eben auch nochmal bei Kriegsanbruch. Die Gewerkschaften nahmen sie dennoch tendenziell als Feinde wahr. Arbeiterorganisationen bezeichneten Frauen als Konkurrentinnen und Totengräber, weil nicht arbeitende Männer in den Krieg eingezogen wurden. Dass diese Konkurrenz auf einen politischen Willen beruhte, an dem Frauen nicht beteiligt sein, also sich nicht beteiligen konnten, wurde nicht mitbedacht. Nach Kriegsende sorgten die Gewerkschaften für die Vertreibung von Frauen von den Industriearbeitsplätzen, obwohl nach Umfragen diese Frauen gerne weiter in der zwar äußerst brutalen, aber besser bezahlten Schwerindustrie beschäftigt werden wollten. Unterstützung bei kämpferischen Auseinandersetzungen waren aber auch deswegen nicht zu erwarten, weil fast alle politischen Organisationen, auch die Gewerkschaften, der Politik des Burgfriedens zugestimmt hatten, keine gesellschaftlichen Konflikte während des Krieges zu führen. Das galt auch für große Teile der zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr starken Frauenbewegung. Vor Beginn des Krieges war sie unter anderem in Klassengegensätze geteilt. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ordnete sich das Verhältnis auf weitere Weise in kriegsbefürwortende und kriegsablehnende Frauenrechtlerinnen. Unter den kriegsbefürwortenden Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung gingen einige dazu über, für staatliche Stellen die Arbeitsverhältnisse der Industriearbeiterinnen mitzuverwalten. Besonders die Anführerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung identifizierten sich mit den staatlichen Organen und hofften, mit ihrer Arbeit unter Beweis stellen zu können, dass sie staatsbürgerliche Rechte würdig seien. Helene Lange, die im Vorstand des Bundes Deutscher Frauenvereine war, stellte fest, der Krieg habe den Frauen zu Bewusstsein gebracht, Zitat, dass über die Erfüllung der Familienaufgaben und der Berufsleistung hinaus der Staat einen Anspruch auf die unmittelbare Mitarbeit an seine Aufgaben hat. Zitat Ende. Dabei wurde die Mutterschaft als mittelbarer Dienst am Staat gesehen. Hinzu kommen sollte, Zitat, dass das weibliche Geschlecht auch in ein unmittelbares Dienstverhältnis zur staatlich organisierten Gesellschaft trete, dass es zum Staat sage, hier bin ich. Zitat Ende. Dafür beteiligten sie sich durch die Mitarbeit in staatlichen Stellen an der Mobilisierung von Frauen in die Kriegsindustrie, die durch die Aufhebung der Arbeitsschutzgesetze ein brutales Arbeitsumfeld darstellte, in der diese Frauen selbst nicht tätig waren. Die politische Arbeit der kriegablehnenden Frauen, der sozialistischen und der pazifistischen Frauenbewegung war dagegen natürlich stark erschwert. Zudem hatten die radikalen SozialistInnen mit den Widerständen aus ihrer Partei oder ehemaligen Partei zu kämpfen, je nachdem, welche Zeitschicht wir betrachten. Dafür gab es Annäherungen zwischen PazifistInnen und SozialistInnen, die zuvor aus unterschiedlichen Gründen eher in einem skeptischen Verhältnis zueinander standen. Einer der Gründe war, ob revolutionäre Gewalt legitim sei. Es gab aber auch noch zahlreiche andere Gründe. Mit dem Krieg hat sich dieses Verhältnis geändert. Also kriegablehnenden Frauen der sozialistischen und pazifistischen Frauenbewegung näherten sich immer weiter an. Und so schrieb die Pazifistin Lida Gustava Heymann über Clara Zetkin, dass die Anführerin der sozialistischen Frauenbewegung war, aber auch Lore Agnes, Frieda Wolf, Luise Zietz und Rosa Luxemburg. Und sie schrieb über sie, Zitat, die Regierung bot alle Gewaltmittel des Belagerungszustandes gegen diese sozialistischen Frauen auf. Aber diese Frauen hatten nicht nur die Regierung gegen sich, sie wurden von den eigenen Genossen bekämpft und bespitzelt, weil sie dem Prinzip internationaler Solidarität treu blieben und sich gegen den Raub- und Eroberungskrieg des kapitalistischen Imperialismus wandten. Zitat Ende. Ich denke, schon allein in der Formulierung kann man so Annäherungen herauslesen. Okay. Aus guten Gründen gab es also beschränkten Kontakt zwischen den protestierenden Frauen und den Anführerinnen der proletarischen Frauenbewegung. Dafür gab es Proteste von Frauengruppen, zum Beispiel gegen die Haft von Clara Zetkin, auf die ich im nächsten Abschnitt über die Proteste nochmal näher eingehen werde. Was haben die Frauen gemacht? Also im Gegensatz zu den kriegbefürwortenden Frauen der Frauenbewegung war das vereinigende Element der protestierenden Frauen eine Ablehnung des Krieges und eine Ablehnung der Verhältnisse. Zwischen 1915 und 1918 kam es aus diesem Grund immer wieder zu Ausschreitungen, Demonstrationen und Streiks, die überwiegend von Frauen ausgingen. Diese Formen werden getrennt aufgeführt, weil sie auch meistens sehr verschieden bewertet werden. Und ich habe deswegen diese Trennung erstmal so als Ordnung übernommen. Allerdings lassen sich diese Protestformen natürlich nicht vollkommen unterscheiden. Also diese Unterscheidungen sind bis zu einem gewissen Grad auch sehr künstlich. Aber ich werde mich trotzdem auch ein wenig daran abarbeiten. Die für den Ersten Weltkrieg typischen Proteste waren Ausschreitungen in Form von Hungerkrawallen. Dass besonders viele Frauen an Hungerkrawallen beteiligt waren, ist auf ihre Rolle als im Haus Arbeitende, als Hausfrauen und Hausangestellte zurückzuführen. Beim Warten vor Lebensmittelgeschäften entstanden Formen von Öffentlichkeit, die sich häufig weiterentwickelten, zur Ansammlung vor Rathäusern, um für eine bessere Versorgung zu demonstrieren. Diese Proteste formierten sich meist spontan und unorganisiert, weshalb sie nicht selten als unpolitisch eingeschätzt werden. Diese Einschätzung halte ich aus mehreren Gründen für nicht zutreffend. Diese Krawalle waren destabilisierend für die staatliche Ordnung. In den Beschreibungen fällt auf, wie empört die Polizei über einen Verlust ihrer Autorität durch eine karnevaleske Art dieser Ansammlungen und Ausschreitungen war. So stand in einem Bericht vom August 1916 über eine Ansammlung wegen einer verzögerten Butterlieferung in Tangermünde, Zitat: Es wurde fortwährend geschrien und gejohlt, auch wurden beleidigende und höhnische Rufe auf die Behörden ausgestoßen. Und es hatte den Anschein, als wäre nicht mehr die Butterversorgung, sondern vielmehr die Lust am Skandal und am Unfug die Hauptrolle spielten. Zitat Ende. Viele Lebensmittelkrawalle waren aber nicht nur durch Hunger ausgelöst, sondern drückten Wut über eine ungerechte Verteilung der Lebensmittel aus. Im September 1916 verlangte die dritte oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff eine deutliche Steigerung der Waffenproduktion und der Einziehung von Soldaten, da, Zitat, dem feindlichen Menschenmaterial gegenüber die Menschenvorräte beschränkt seien, Zitat Ende. Das war der Grund, die bürgerlichen Frauen in die Mobilisierung der Arbeiterinnen in die Kriegsindustrie zu integrieren. Und zudem wurden in der Folge die begrenzten Nahrungsmittel primär an sogenannte Fabrikküchen geliefert. Und in dieser Lieferung an die Fabrikküchen gab es eben auch noch eine Bevorzugung von Schwerstarbeitenden, die für viele Frauen eine Benachteiligung bedeutete. Aber insgesamt denke ich, dass diese Maßnahmen den Menschen vor Augen geführt haben mussten, dass der einzige Wert, der in ihnen gesehen wurde, ihre Arbeitskraft war. Es gab aber auch Ausschreitungen, die gar nicht durch die Nahrungsmittelversorgung motiviert waren. Krawalle fanden in den Momenten der Arbeitsüberlastung statt. Durch Lockerung der Arbeitsschutzgesetze waren die Arbeitsbedingungen ähnlich brutal wie im 19. Jahrhundert. Und in diesem Kontext gab es einen Tumult von Arbeiterinnen in Nürnberg durch die Einführung der Sonntagsarbeit, weil sich damit die Versorgungsarbeit der Kinder nicht mehr mit den Arbeitszeiten vereinbaren ließ. Krawalle gab es aber auch wegen der schlechten Behandlung von Kriegsinvaliden. Misshandlungen eines Invaliden durch die Polizei in Nürnberg führten zu Ausschreitungen, bei denen das Rathaus angezündet wurde und versucht wurde, es zu stürmen. Und dort kam es zum ersten Einsatz von Tränengas im zivilen Kontext. Des Weiteren schlossen sich Frauen und kriegsunwillige Soldaten zu Ausschreitungen zusammen, um ihrem Unmut über das Andauern des Krieges Ausdruck zu verleihen. Und schließlich gab es eindeutig politische Ausschreitungen. In der SPD gab es einen Flügel aktivistischer Frauen, die gegen die Politik ihrer Partei lautstark demonstrierten. Im August 1905 schrien Frauen in einer Versammlung die Verteidigung der Politik der SPD nieder, übernahmen die Moderation und verfassten eine Resolution, in der sie die Freilassung Clara Zetkins aus der Haft forderten. Im Oktober 1915 sprengten 200 Frauen eine Ausschusssitzung der SPD, beschimpften die Parteiführer, verlasen ein Protestschreiben gegen die Vernachlässigung des Klassenkampfes und verlangten, dass sich die Parteiführung an die Spitze der Bewegung gegen Krieg und Preissteigerungen stelle. Zudem wendeten sich sozialdemokratische Frauen gegen politische Gegner. Im Januar 1918 hatte sich in Jena eine Versammlung von 500 sozialdemokratischen Ehefrauen und Witwen von Soldaten im Saale des Löwen getroffen. Also es ist ein sehr unwichtiges Detail, dass der Ort, in dem sie sich getroffen haben, im Saale des Löwen hießen, aber ich fand es ein sehr schönes Detail. Und von dort gingen sie gemeinsam zu einer öffentlichen Versammlung der Vaterlandspartei, um diese zu sprengen. Die Behörden spekulierten, dass dies auf die Agitation der Partei zurückging. Zitat: Der Verdacht kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass die Versammlung der Kriegerfrauen der Sozialdemokratischen Partei zu dem Zweck eine Stunde früher als der Beginn der Versammlung der Vaterlandspartei einberufen worden war, um sich bei der planmäßigen Sprengung der Volkshausversammlung eine Menge geifernder Weiber zu sichern. Zitat Ende. Und auch hier will ich nochmal auf die amüsante Seite dieser Berichte der Behörden verweisen. Okay. Es ist aber vermutlich auch keine richtige Einschätzung gewesen, denn der Oberbürgermeister von Jena hatte berichtet, dass der Vorschlag aus der Mitte der erschienenen Frauen hervorgegangen sei. In ihrer beschlossenen Resolution wendeten sie sich gegen das kriegsverlängernde Treiben der Vaterlandspartei und gegen deren Abneigung, dem Wahlrecht für Frauen zuzustimmen. Bei den Protestformen, Demonstrationen und Streiks konnten Frauen auf Erfahrungen der Vorkriegszeit zurückgreifen. Demonstrationen wurden für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln geführt, aber auch für Frieden. Die Empörung der Ordnungskräfte wurde auch hier deutlich. Bei einer Demonstration in München im August 1918, an der 300 bis 400 Frauen teilnahmen, heißt es im Polizeibericht, Zitat, nachdem sich besonders Widerspenstige an Denkmälern und in den Anlagen festsetzten und sich zahlreiche Kinder, die die Sache allgemein als Ulk betrachteten, noch herumtrieben, musste gegen einzelne Stellen wiederholt vorgeritten werden. Zitat Ende. Die Menge ließ sich dennoch nicht einschüchtern. In dem Polizeibericht heißt es weiter, dass Schreie die Pferde nervös gemacht habe und dass die Polizisten ein noch brutaleres Eingreifen aufgrund der anwesenden Kinder nicht riskieren wollten. Das Risiko sahen sie allerdings nicht in der Verletzung der Kinder, sondern in der Gefahr weiterer Ausschreitungen. So nahmen sie die von ihnen so bezeichnete Hauptredelsführerin nicht fest, weil sie ein Kind auf dem Arm hatte. Zitat, durch ihre gewaltsame Festnahme wäre mit der Möglichkeit einer Verletzung des Kindes zu rechnen gewesen und damit der Boden für eine größere Ausschreitung sicher geschaffen worden. Zitat Ende. Auch in Bezug auf Streiks hatten Proletarierinnen bereits vor dem Krieg ein gewisses Maß an Organisation herausgebildet. 1897 hatten Wäscherinnen in Neu-Isenburg einen 7-wöchigen Streik organisiert, obwohl die Arbeiterinnen auf viele Kleinbetriebe mit 2 bis 3 Beschäftigten zerstreut waren. Während des Streiks hatte es keine einzige Streikbrecherin gegeben, sodass ihre Forderungen durchgesetzt werden konnten. Während des Ersten Weltkrieges wurden Streiks häufig aus ökonomischen Gründen geführt. Mit der Dauer des Krieges weiteten sich die Streiks zu Massenbewegungen aus und setzten vermehrt politische Ziele. Die ökonomischen Streiks richteten sich gegen die Verlängerung der Arbeitszeit und für eine Erhöhung der Löhne, die im Vergleich zu den Männern niedriger waren. Ja, das mag jetzt auch niemanden überraschen. Und sie wurden wohl sehr entschlossen geführt. Ein Streik von fast 2100 Wäscherinnen in den oberschlesischen Erzgruben dauerte vom 1. Juli bis zum 7. September 1918 und richtete sich gegen den 11-stündigen Arbeitstag. Darüber hinaus setzten sich Frauen für weitere politische Interessen ein. So wurde bei den Aprilstreiks 1917 und ebenso bei der Streikbewegung vom Januar 1918 das Wahlrecht für Frauen zum Thema gemacht. Das von den Berliner Arbeiterräten beschlossene Streikprogramm umfasste auch die Forderung nach der Einführung des Wahlrechts für Frauen. Für Dresden, Kassel, Mannheim und Nürnberg ist die Frauenwahlrechtsforderung ebenfalls als Teil des Streikprogramms nachgewiesen. Gleichzeitig waren Frauen eine treibende Kraft hinter der Streikwelle und hatten es sogar in die Streikleitung geschafft. Nach einem Bericht von Claire Derfert-Kasper sollen in Berlin hauptsächlich Frauen gestreikt haben. Sie selbst gehörte als Vertreterin der Metallarbeiterinnen dem 11-köpfigen Aktionsausschuss des Arbeiterrates Groß-Berlin an. In Hannover sollen mehr Frauen als Männer in der Streikleitung gewesen sein. Für andere Orte gibt es ähnliche Berichte. Die Streikwelle vom Januar 1918 hatte darüber hinaus die besondere Bedeutung, dass sie in Solidarität mit den Friedensbestrebungen der russischen RevolutionärInnen geführt wurde, für den ihnen extrem hohe Abgaben abgezwungen wurden. In Deutschland und Österreich solidarisierten sich Arbeitende in Generalstreiks mit den Forderungen nach Frieden aus Russland. So sagte die Arbeiterin Anna Niedermeyer nach ihrer Verhaftung wegen der Beteiligung am Januarstreik 1918 in München bei dem Polizeiverhör, Zitat, ich habe mich dem Streik angeschlossen, weil davon gesprochen worden ist, durch den Streik soll der Regierung gezeigt werden, dass die Arbeiter zusammenhalten. Ferner soll die Regierung veranlasst werden, Frieden zu schließen. Zitat Ende. Darüber hinaus sagte sie, dass die Frauen in ihrem Betrieb als erste den Streik beginnen wollten, Zitat, denn die Männer würden zum Militär eingezogen, wenn sie vorangingen. Zitat Ende. Dieses solidarische Verhalten war exemplarisch für das Streik- und Protestverhalten der Frauen. Auf eine Solidarität der Männer konnten diese Frauen allerdings nicht in breiterem Umfang hoffen. Mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg kehrten erneut patriarchale Strukturen zurück. Und bei fast allen politischen Prozessen waren die protestierenden Frauen die Verliererinnen. So war Claire Derfert-Kaspar nicht mehr Mitglied des Aktionsausschusses, sondern Bürogehilfin des Vollzugsrates Berlin. Vielen Frauen blieb der Zugang zu den Räten versperrt, da das Wahlrecht an vielen Orten nur Personen erhielten, die, Zitat, produktive, gesellschaftlich nützliche Arbeit leisteten, Zitat Ende, wie die Frankfurter Revolutionärin Toni Sender in einer Rede im November 1919 feststellte. Die Beschränkung der Wahlberechtigung auf produktiv Tätige hatte vermutlich den Grund zu verhindern, dass Antagonisten die Räte durch Beteiligung von innen heraus abschafften. Herbert Marcuse erzählte in einem Interview, dass er aus dem Soldatenrat Berlin austrat, nachdem die Offiziere eintraten. Und ich denke, also ähnliche Sorgen gab es natürlich auch bei den Arbeiterräten. Aber gleichzeitig wurden Frauen nach Ende des Krieges von den sogenannten produktiven Industriearbeitsplätzen wieder in ihre vorherigen Beschäftigungsverhältnisse, die als unproduktiv galten, abgedrängt. Es gab sogar zahlreiche von Männern organisierte Demonstrationen, Eingaben und Streiks, die sich gegen die Arbeit von Frauen in diesen Bereichen richtete und sich für die Arbeit von Frauen in anderen Bereichen, zum Beispiel als Wäscherinnen, als Scheuermagd und so weiter, aussprachen. Diese Verdrängung wurde von den Gewerkschaften unterstützt, die bereits am 15. November ein Abkommen mit den Arbeitgeberverbänden getroffen hatten, das Dienes-Ligien-Abkommen. Und zu diesem Datum, 15. November, ich habe jetzt leider wirklich extrem, also ich habe fast gar nichts über die Novemberrevolution gesagt, aber nur so kurz zur Einordnung, das war nur wenige Tage, nachdem der Kaiser entmachtet wurde und lange, lange bevor die Entscheidung über die Richtung der Revolution getroffen wurde. Ich fasse dieses Abkommen jetzt kurz, bevor ich es noch ausführlicher erkläre, als Klassenkompromiss zusammen. Und wurde eben sehr früh getroffen, also bevor die Frage überhaupt entschieden war, ob ein Klassenkompromiss überhaupt erwünscht war. Für die Gewerkschaften hatte dieses Abkommen den Vorteil, dass sie als offizielle Vertretung der Arbeiterinnenschaft anerkannt wurden. Gleichzeitig wurde indirekt mit der Vereinbarung eine Sozialisierung der Wirtschaft ausgeschlossen, die zu diesem Zeitpunkt noch bestehende Forderung war. Mit dem Abkommen wurde auch vereinbart, dass die aus dem Krieg zurückkehrenden Männer ihre vorherigen Arbeitsplätze einnehmen würden, was Frauen aus den Berufen wieder in ihre vorherigen Beschäftigungsverhältnisse verdrängte. Es gab durchaus Versuche, Frauen Strukturen der politischen Organisation von unten zu ermöglichen. In Jena gab es einen Hausfrauenrat ab November 1918, der mindestens 2 Jahre lang aktiv war. Leider blieb dies eine Ausnahme. In der Rede, in der Toni Sender die Wahlrechtsbeschränkungen in den Räten als Ausschlusskriterium für Frauen identifizierte, forderte sie auch, die Tätigkeiten der Versorgung als produktive Arbeit anzuerkennen. Das war ein Vorschlag, den sie gemacht hatte, um genau dieses Problem zu lösen. Ihr Vorschlag fand aber keine breite Umsetzung, dafür einen Nachhall bis in die heutige Zeit. Damals wie heute hätte dies gesellschaftliche Konflikte sichtbar gemacht, die auf der unsichtbaren Ausbeutung von Frauen als Versorgerinnen beruhen. Die von Toni Sender formulierte feministische Forderung steckt seit mindestens 100 Jahren in einer Art Zeitschleife. Vor 50 Jahren rief Helke Sander die Ausbeutung von Hausfrauen und Müttern in ihrer berühmt geworfenen Tomatenwurfrede ins Gedächtnis. 51 Jahre, tut mir leid, das ist der Teil, der im Buch steht, 51 Jahre. Schließlich kann die feministische Philosophin Silvia Federici in einer geistigen Linie zu Toni Sender heute sagen, Zitat, der Skandal des Kapitalismus liegt darin, dass er Krieg als produktiv wertet, nicht aber Kindererziehung, Kochen und Sex, Zitat Ende. Der von ihr beschriebene Skandal drückt sich in einem grundlegenden gesellschaftlichen Widerspruch aus. Kapitalistisch organisierte Gesellschaften sind darauf angewiesen, dass die in ihr lebenden Subjekte sozialisiert und versorgt werden, damit Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, aber auch damit das gesellschaftliche Ganze überhaupt funktioniert. Die damit verbundene Aufgabe ist jedoch Privatsache. Und an dieser Stelle werde ich noch einmal in die theoretischen Details eintauchen, also jetzt erstmal hauptsächlich bei Marx, denn ich denke, dass dieser Ansatz in mehrfacher Hinsicht verständniserhellend ist. Grundlage der Überlegung ist die Marx'sche Darstellung der Mehrwertproduktion, die für eine bestimmte Art von Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums führt. Die Arbeitenden stellen Waren her, die regelmäßig für mehr Geld verkauft werden, als in Form der Löhne zu ihnen zurückfließt, obwohl sie die wertbildende Arbeit geleistet haben. Die hergestellten Waren gehören denjenigen, die Kapital in Produktionsmittel und Arbeitskräfte investiert haben. Und ihnen gehört auch der Mehrwert, der sich in der Geldmenge äußert, die Nachverkauf der Waren über der Investition in Produktionsmittel und Arbeitskräfte liegen sollte. Der Arbeitslohn entspricht in dieser Form nicht dem Wert der Arbeit, sondern dem Wert der Arbeitskraft, was die Lebensmittel sind, die benötigt werden, um die eigene Arbeitskraft immer wieder zur Verfügung zu stellen. Dies entspricht der materiellen Seite der Versorgung. Materialistische Feministinnen wie Silvia Federici oder auch Maria Mies fügten dem hinzu, dass auch unbezahlte Tätigkeiten zu der Reproduktion der Arbeitskraft zählen. Diese Tätigkeiten wurden naturalisiert, das Dasein als Hausfrau und Mutter einer allgemeinen Weiblichkeit zugeschrieben. In ihren Argumentationen ist diese unsichtbare Arbeit eine notwendige Grundlage kapitalistischer Gesellschaften. Dass dies im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein selten wahrgenommen wird, liegt unter anderem daran, dass Menschen nicht sich und andere in der Absicht versorgen, dem Markt Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Sie tun es, weil es Teil des Lebens ist. Die kapitalistische Organisationsstruktur formt das Leben aber auf eine bestimmte Weise. Diese Widersprüchlichkeit einer notwendigen, aber nicht anerkannten Arbeit hat einige Theoretikerinnen dazu geführt, die Versorgungsarbeit in dem Konzept der Landnahme von Rosa Luxemburg zu begreifen. Genau, also zu dem Konzept der Landnahme. Na, es gibt einen Widerspruch in der kapitalistischen Produktionsweise, der schon bei Marx auftaucht und den Rosa Luxemburg nochmal sehr stark gemacht hat und der sie zu dem Konzept der Landnahme geführt hat. Das werde ich wirklich in so großer Knappheit sagen, dass man damit fast nur unzufrieden sein kann, der darin besteht, dass der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise die Mehrwertproduktion ist und damit die endlosen Akkumulationen, demgegenüber aber die Grenzen der Konsumfähigkeit stehen, die Grenzen der Ressourcen und die Grenzen der Arbeitskräfte. Man kann das schon allein an der Mehrwertproduktion, wie ich sie in wenigen Worten beschrieben habe, sehen, weil der Lohn ja eben nur einen Teil des geschaffenen gesellschaftlichen Reichtums darstellt, der andere Teil, der Mehrwert, aber in der Konkurrenz der Unternehmen, also nicht von den Kapitalisten verbraucht wird, sondern eben immer wieder investiert wird in die Produktion und eben bei dieser beständigen neuen Investition mindestens irgendwann die Frage auftaucht, wer soll die hergestellten Waren eigentlich kaufen? Und damit verbunden auf eine Art und Weise, die ich hier nicht hinreichend darlegen kann, sind aber also eben auch die Grenzen der Ressourcen und die Grenzen der Arbeitskräfte. Im Kolonialismus sah Rosa Luxemburg eine Reaktion auf dieses Problem. Der Raub der Ressourcen verschafft Wettbewerbsvorteile. Auf den neu geschaffenen Märkten können überschüssige Waren verkauft werden. Dabei kann eben auch ein Reservoir an Arbeitskräften verfügbar gemacht werden. Das ist ein Zitat, Reservoir der Arbeitskräfte. Insofern die sozialen Strukturen von Warenform und Handel nicht bereits vorhanden sind, Zitat, erfolgt als einleitende Methode des Kapitals die systematische und planmäßige Zerstörung und Vernichtung der nichtkapitalistischen sozialen Verbände, auf die es in seiner Ausbreitung stößt, Zitat Ende. Nach Luxemburg ist das Kapital angewiesen auf die Naturalwirtschaft, die ihm vermeintlich äußerlich ist, aber als Reservoir an Rohstoffen, Arbeitskräften und als Möglichkeit von Absatzmärkten dient. Analog beschrieben feministische Philosophinnen die Versorgungsarbeit als vermeintlich der kapitalistischen Produktionsweise äußerlich, die aber ebenfalls als Reservoir der Arbeit dient. Mit der erweiterten Reproduktion kann man aber meiner Meinung nach nicht nur die unsichtbare Ausbeutung der Versorgungsarbeit erklären, wie es eben diese feministischen Philosophen getan haben, sondern auch die doppelte Ausbeutung von Lohn- und Versorgungsarbeit, die besonders in Krisenmomenten verschärft wird. Und dazu nochmal etwas, also das ich jetzt dann doch auch eher Marx entnommen habe. Für die erweiterte Reproduktion müssen eben Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Oder also nochmal einen Schritt zurücktretend, also der Mehrwert wird eben immer wieder in die Produktion reinvestiert. Und es gibt eben einen Konkurrenzkampf zwischen Kapitalisten untereinander. Und in diesem Konkurrenzkampf kann es eben eine Erweiterung der Produktion geben. Es kann aber auch eine Verbesserung der Produktivkraftentwicklung geben. Für die Erweiterung der Reproduktion müssen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Bei der Steigerung der Produktivität werden aber Arbeitskräfte auch wieder freigesetzt. Dieser Wechsel zusammengenommen führte bei Marx dazu, dass er eben davon sprach, dass es eben immer eine Reservearmee von Arbeitskräften gibt. Und ich denke, dass die in der Vergangenheit immer und immer wieder wechselnde Mobilisierung und Demobilisierung von Frauen auf den Arbeitsmarkt unter prekären Bedingungen zeigt, dass Frauen in gewisser Weise die personifizierte Reservearmee sind. Auch das liegt an ihrer notwendigen, aber nicht anerkannten Versorgungsarbeit. Als ausschnitthaftes Beispiel, heute sind Frauen in Deutschland im Niedriglohnsektor überrepräsentiert, weil sie in Teilzeit arbeiten, um zusätzlich Versorgungsarbeiten leisten zu können. Rosa Luxemburg hatte das Konzept der Landnahme allerdings in Hinsicht auf die Kolonien geschrieben. Es wurde erst später von feministischen Philosophinnen aufgegriffen, um die Ausbeutung der Versorgungsarbeit zu beschreiben. Gleichzeitig sah sie damit auch den Ersten Weltkrieg voraus. Sie verstand die aggressive Kolonialpolitik als Symptom der Krise der kapitalistischen Akkumulation, die zuerst an der Peripherie ausbrach und schließlich Europa erreichte. Zitat: Der heutige Weltkrieg ist eine Wende in seiner Laufbahn. Zum ersten Mal sind jetzt die reißenden Bestien, die vom kapitalistischen Europa auf alle anderen Weltteile losgelassen waren, mit einem Satz mitten in Europa eingebrochen. Zitat Ende. Ich denke, dass es verschiedene Zitate gibt, die also auch diese These belegen, aber auch darüber können wir später auf Nachfrage nochmal sprechen. Die Novemberrevolution hätte aber in diesem Bild ein Abbruch dieser Geschichte sein können. Stattdessen setzte eine sehr brutale Konterrevolution ein, der auch Rosa Luxemburg zum Opfer fiel. Besonders die bei den Niederschlagungen der Räterepubliken und der Aufstandsversuche im Ruhrgebiet eingesetzten Freikorps, die auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordeten, waren protofaschistische und zutiefst patriarchale Strukturen. Sie setzten in Schwanken geratene patriarchale Vorstellungen erneut brutal durch. Freikorps in Oberschlesien bestraften Frauen, die mit französischen Kriegsgefangenen tatsächlich oder gerüchteweise Verhältnisse hatten, indem sie sie nackt auszogen, kahlschoren, mit Teer anstrichen und mit Peitschen durch die Straßen hetzten. Dabei bediente sich die Reaktion eines über die Kaiserzeit hinausgehenden älteren Repertoires an Strafen und Demütigungen und gleichzeitig leitete sie auf den Faschismus hin, in dem diese Praktiken ihre volle Ausformung fanden. Die Kontinuität bestand nicht nur ideologisch, sondern auch personell. Viele der Freikorpssoldaten wurden Nazis. Und ich denke, auch die brutale Ermordung Rosa Luxemburg als politische Gegnerin, die Art der Beseitigung ihrer Leiche, die geringen Konsequenzen für die Täter, kann man als Vorwegnahme der Verfolgung während der Nazizeit verstehen. Dass sie gerade von der sozialdemokratischen Regierung eingesetzt wurde, also die Freikorps von der sozialdemokratischen Regierung eingesetzt wurde, erfüllte viele mit Bitterkeit. Die Pazifistin Lida Gustava Heymann schlug in ihren Erinnerungen über die sozialdemokratische Regierung unter Friedrich Ebert, die sie 1941 im Exil veröffentlichte, einen langen Bogen der Geschichte von den Sozialistengesetzen bis zur Nazizeit und ließ keinen Zweifel über ihre Enttäuschung, dass die Novemberrevolution das Ziel der Sozialisierung durch die Sozialisten aus den Augen verloren hatte, durch die MSPD aus den Augen verloren hatte. Zitat: Fritz Ebert und Genossen machten nicht nur gemeinsame Sache mit diesem Bürgerstande, den sie in Erscheinung und Lebensform schon lange nachahmten und dem gleichten wie ein Ei dem anderen, sondern auch mit den Generälen, der Großindustrie und den Junkern. Anstatt das deutsche Volk nach erlittenem Bismarckschem Sozialistengesetz, nach jahrzehntelangem Kampf für die Beseitigung preußischer Militärgewalt, Ausbeutung und Unterdrückung, nach endlosen Opfern und Leiden des Weltkrieges, der Freiheit und Selbstverantwortung entgegenzuführen, trieben es die früheren Genossen Schritt für Schritt, aber langsam und sicher dem Abgrund des Dritten Reichs zu. Zitat Ende. Damit drückte sie aus, dass das Scheitern der Sozialisierung der Wirtschaft mehr war als eine gescheiterte politische Auseinandersetzung. Es war auch das Scheitern, mit einer Linie der Geschichte zu brechen. Ich komme nun zu dem letzten extrem kurzen Abschnitt. Ich wollte ihn eigentlich überleiten mit einem Satz, den ich auch so geschrieben hatte, nämlich, dass Rosa Luxemburg zwar von ihren politischen Gegnern ermordet wurde, sich ihre unverwechselbare Stimme aus dem allgemeinen Gedächtnis aber nicht mehr auslöschen lässt. Bei den Vorträgen zuvor habe ich mich dann auch gefragt, ob das eigentlich so stimmt. Wie bekannt ist Rosa Luxemburg eigentlich oder wie bekannt ist das, was sie gesagt hatte? Und auch da würde ich nochmal mich an das anschließen, was Peter vorhin gesagt hat, dass es auch einfach schön ist, Rosa Luxemburg zu zitieren. Und ich mache das jetzt so zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung. Ihre Stimme ließ sich nicht auslöschen, indem wir jetzt Zitate von ihr hören. In gewisser Weise hatte Rosa Luxemburg die Novemberrevolution nämlich auch schon vorweggenommen. In einer Rede während eines Prozesses gegen sie 1914, aufgrund dessen sie 1915 auch ins Gefängnis gesperrt wurde, also diese Rede war eines von vielen Beispielen für die Scharfsinnigkeit, mit der sie ihre politischen Gegner vorführen konnte und wie schon gesagt auch für eine Vorwegnahme der Geschehnisse. 1914 war sie wegen des Vorwurfs verurteilt worden, sie habe deutsche Arbeiter dazu aufgefordert oder deutsche Soldaten dazu aufgefordert, nicht auf feindliche Soldaten zu schießen. In ihrer Rede vor der Frankfurter Strafkammer am 20. Februar sagte sie, Zitat, der Schluss, dass das einzig wirksame Mittel, um Kriege zu verhindern, darin bestehe, sich direkt an die Soldaten zu wenden und sie aufzufordern, nicht zu schießen, dieser Schluss ist nur die andere Seite jener Auffassung, wonach das Fundament der Staatsmacht und des Militarismus der Kadavergehorsam des Soldaten ist. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu war ihre Auffassung demokratisch. Sie hatte die Soldaten nicht aufgefordert, die Waffen bei Kriegsbeginn niederzulegen. Sie hatte die Tatsache dargelegt, dass die Entscheidung, den Krieg zu führen, von der Bevölkerung und nicht von den Befehlenden abhängt. Zitat: Nach der Auffassung des Staatsanwalts ist die Armee die kriegführende Partei. Nach unserer Auffassung ist es das gesamte Volk. Dieses hat zu entscheiden, ob Kriege zustande kommen oder nicht. Bei der Masse der arbeitenden Männer und Frauen, Alten und Jungen, liegt die Entscheidung über das Sein oder Nichtsein des heutigen Militarismus. Zitat Ende. Sie nahm damit die Novemberrevolution als Ereignis vorweg, die letztliche Verweigerung der Matrosen und Soldaten, auf die Befehle der militärischen Vorgesetzten zu hören, aber auch schon zuvor die Verweigerung der Frauen am Burgfrieden des Ersten Weltkriegs teilzunehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.